Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Wir haben zwei große Themen heute. Und bei deinem, Jenny, da geht es um einen Mann, der sagt, irgendwann kommt er der digitale Winter.
Dieser Mann heißt Paul Gardner-Steven. Er forscht in Adelaide, das ist im Süden von Australien, an der Flinders University. Und sein Spezialgebiet sind resiliente, also widerstandsfähige Infrastrukturen und Netzwerke.
Ich finde das ja ganz interessant. Also mit diesem Begriff digitaler Winter ist auch vielleicht ein bisschen paradox. Also ich stelle mir das so vor, da sitzt einer und beschäftigt sich mit etwas, was er eben diesen digitalen Winter nennt, im Süden Australiens. Und da brennt es auch in der Gegend oder hat gebrannt. Also eigentlich eher so ein ja, ganz analoger Horrorsommer mit diesen australischen Waldbränden.
Ja, aber für diese Geschichte sind diese Brände tatsächlich exemplarisch, denn dieser Ausnahmezustand, der hat ja größere soziale Fragen aufgeworfen und mit denen wurden wir auch medial konfrontiert, würde ich sagen. Nämlich wenn es um so ganz grundlegende Dinge geht, wie was passiert, wenn wir unsere Häuser verlieren oder wenn unsere gesamte Kommunikation abgeschnitten ist.
Mhm. Ja, also wenn ich jetzt an Australien denke, also ich meine, ich habe die Bilder wahrscheinlich so wie viele andere Menschen auch mitverfolgt von den Bränden und ich dachte mir, das muss wirklich eine ganz unglaubliche Herausforderung sein, oder? Also wie dann so Staaten reagieren, wenn plötzlich wirklich die grundlegendsten Infrastrukturen, Leitungen, Straßen, Wasserversorgung etc. plötzlich in Frage stehen und man darum kämpfen muss und dabei versagt der Staat ja auch oft genug, das haben wir in Australien jetzt auch gesehen. Und Menschen müssen sich dann gegenseitig helfen mit Lebensmittelspenden oder mit Schlafplätzen. Und das ist wirklich eine Riesenherausforderung.
Das ist das eine, was eine Herausforderung ist. Und dann gibt es aber auch noch Bereiche, da würde ich fast sagen, das ist noch mehr. Da können wir uns gar nicht mehr so gut gegenseitig helfen. Zum Beispiel, wenn es um Technologien geht oder wenn es um eine ganze Kommunikationsinfrastruktur geht zum Beispiel.
Also du meinst quasi so ein bisschen, ich könnte jetzt meinen Nachbarn helfen, indem ich ihnen meine Dosentomaten gebe und ihnen anbiete, auf meiner Couch zu schlafen. Aber wenn die sagen, hör mal, ich habe keinen Strom mehr und das Internet ist weg, dann könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht mit meinen begrenzten Kenntnissen und Wissen das jetzt irgendwie in Ordnung bringen.
Ja, oder die Telefonkabel reparieren, die draußen abgebrannt sind.
Nee, da würde ich mir den Schultern zucken.
Durch die Feuer, genau. Und ja, das ist das Problem, diese Herausforderung. Ich habe darüber mit Paul Gardner gesprochen. Paul Gardner war auf dem letzten Chaos Communication Congress, dem 36C3 im Dezember. Und da ging es genau um diese Situation in dem Gespräch, nämlich diesen Moment, wenn die Technologien um uns herum nicht mehr funktionieren. Diesen Moment, den nennt er den digitalen Winter.
Digitale Winter ist, wenn es ist nicht mehr möglich, dass wir die neue digitale Dinge schaffen könnten, die wir brauchen, dass die Gesellschaft und alles immer noch zusammenhängt und gut funktioniert und wenn ja, zum Beispiel eine Katastrophe kommt oder ja, Regierung macht das alles aus, weil sie wollen, dass die Leute nicht miteinander reden könnten und so weiter, aber die Leute brauchen, dass sie miteinander reden könnten, dass zum Beispiel die Familien können nacheinander kümmern und so weiter. Dann ja, das digitale Winter, wenn es nicht mehr möglich ist, solche Dinge zu schaffen und ja, zu befahren und zu fliegen, dass sie immer noch da sind, wenn sie sind am meisten gebraucht.
Ich zitiere mal, also wenn es nicht mehr möglich ist, dass wir neue digitale Dinge schaffen, die wir brauchen. Er sagt ja auch noch was ganz Interessantes, dass der digitale Winter von staatlicher Seite ausgelöst werden kann. Also digitaler Winter klingt ja erstmal wie so eine Jahreszeit, wie etwas,
Naturkatastrophe,
genau, aber es kann auch von staatlicher Seite ausgelöst werden. Also zum Beispiel, wenn jetzt im Iran oder in Indien das Netz abgeschaltet wird, das haben wir jetzt in letzter Zeit auch erlebt. Jenny, wie kommen wir denn da raus? Also wir haben jetzt diese Katastrophenbeschreibung, nichts funktioniert, aber hat Gardner dir irgendwie auch Strategien genannt, um diesen zum Überwintern im Prinzip?
Der hat eine Strategie. Erstmal hat er sich mit Studierenden und Freiwilligen zusammengesetzt und lange Zeit experimentiert und da kam raus, ein Gerät und am Ende sogar zwei Geräte, die hat er entwickelt. Einmal den Computer Mega 65 und das Megaphone.
Das Megaphone. Bei C65 hatte ich Fragezeichen, aber jetzt, wenn du C64 sagst, also das ist der Commodore 64, also dieser ganz alte 8-Bit-Heimcomputer aus den 80ern, wo man Spiele drauf spielen konnte, programmieren und so weiter und so fort, dieser Brotkasten.
Genau, dieser Brotkasten, den man auch noch so auf Vintage-Computer-Festivals findet und die dann ganz viele Jungs ganz gern zeigen und vorstellen und darauf so alte Spiele zum Laufen bringen. Mhm. Und dieses Megaphone, das Paul Gardner bauen will, das ist sozusagen die Games-to-go-Variante von dem Mega 65.
Und wie sieht die aus?
Die als Gamer könnte das Gerät gefallen. Das ist so ein bisschen wie dieser Game Boy Advance, den man so quer gehalten hat. So mit transparentem Gehäuse. So ist auf jeden Fall dieser Prototyp. Auch hat an der Seite zwei von diesen AB-Knöpfen, so zwei Paare und links so ein Steuerkreuz. Und aber auch ein Touchscreen.
Das klingt super sympathisch. Sehr 90s irgendwie auch. Also Gardner sagt im Prinzip, vergiss dein Smartphone in diesen Katastrophensituationen. Hier, nimm das Megafon, das läuft auf C65-Basis, ist ein 8-Bit-Computer im Telefon in dieser Retro-Optik. Und dieses Gerät soll uns jetzt retten vor dem digitalen Winter.
Ich verstehe deine Skepsis, aber dieses Megafon, das hat schon auch so ein bisschen Survival-Charakter. Also das hat einen sehr großen Akku und es soll auch sämtliche Kommunikationskanäle zumindest integrierbar machen. Also den Mobilfunk, den hat es schon, 4 und 5G gibt es auch oder soll es geben. Und was es auch geben soll, ist zum Beispiel ein Satellitenempfänger.
Also quasi für den Katastrophenfall.
Genau. Hören wir mal Paul Gardner-Steven.
Wir müssen es machen, dass das Hardware schaffbar ist für kleine Gruppe von Leuten, nicht nur von großen Firmen. Und so, wir müssen zum Beispiel das Einfachkeit von diesem Gerät ist wichtig, weil was das einfach ist, ist viel einfacher zu schaffen. Es ist eher selbstverständlich. Und wir sagen, okay, es muss so einfach wie möglich, aber immer noch benutzbar und nützlich.
Was ihm also wichtig ist, dass so kleine Gruppen in Regionen oder Dörfern, dass die Technologien gut überblicken können und verstehen. Und wenn sie wollen, dass sie dann eben auch verändern können oder anpassen an ihre jeweilige Lebenssituation, dass es das eben gut funktioniert, auch wenn es heißt, einen Satellitenempfänger einbauen.
Und das leuchtet tatsächlich ein, dass ich dann zu Hause vielleicht so ein cooles Katastrophentelefon habe, das dann trotzdem funktioniert, dass ich nicht auf die Polizei warten muss, die mir das vorbeibringt und dass ich dann, keine Ahnung, dich jetzt anrufen könnte und sagen könnte, Jenny, kann ich dir ein paar Dosen Tomaten vorbeibringen, wir könnten Pasta kochen oder sowas in der Art. Der Gardner Steven, der sagt ja auch, dass es da so diesen staatlichen digitalen Winter geben könnte. Also wenn dann zum Beispiel autoritäre Regimes das Netz abschalten. Und dann ist mir aber noch nicht ganz klar, wie mein tolles Retro-Gameboy-Telefon mich dann weiterbringen soll.
Also das ist jetzt natürlich weitaus schwieriger, wenn du die Regierung nicht auf deiner Seite hast. Ja? Also die Polizei kommt nicht vorbei, weil sie dir ein Satellitentelefon geben will zum Beispiel, damit du weiter kommunizieren kannst. Aber der Ansatz, der ist ja natürlich ähnlich. Und was sich Gardner wünscht, ist, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt und der Informationsfluss unter den Bürgerinnen und Bürgern, dass der erhalten bleibt. Und damit Technologien unter restriktiven Regierungen eben funktionsfähig bleiben, müssen sie, das sagt er, 6 Freiheiten erfüllen.
Ich erinnere mich mal, was gehört zu haben von 4 Freiheiten.
Ja, genau. Freie Software, also genau diese Forderung der Free Software Foundation und auch der Free Software Foundation Europe. Die sagen, Software soll freie Software sein. Das heißt, sie sollte eben so gestaltet werden, dass man sie grundsätzlich, das sind jetzt die 4 Freiheiten, die kommen, dass man sie verstehen, verwenden, verbreiten und verbessern darf. Und das reicht aber jetzt Paul Gardner nicht aus. Mhm. Der sagt, man muss die Hardware mitdenken. Das heißt, die Geräte selbst, die müssen auch unabhängig sein, also frei sozusagen, frei von Energie- und Kommunikationsinfrastruktur. Deshalb hat dieses Megafon auch einen Akku im Standby, sagen sie, soll der 1000 Stunden halten. Und deswegen hat dieses Megafon auch diese ganzen unterschiedlichen Übertragungsstandards, eben um von staatlicher Infrastruktur unabhängig zu sein.
Ich frage mich, ob wir hier nicht erstmal so ein bisschen Katastrophenstimmung verbreiten. Also es ist ja eine sympathische Idee, so ein Gerät zu bauen, das dann auch in schlimmen Lagen weiter funktioniert. Aber wie realistisch ist das denn jetzt, wenn wir jetzt an Deutschland denken, dass diese ganzen Katastrophenszenarien eintreffen und wir das brauchen?
Ja, ich verstehe dieses Gefühl. Und dass wir das so empfinden, das könnte vielleicht daran liegen, auch jetzt bei dir, dass wir hier in Deutschland so ein Verfügbarkeitsparadoxon haben. Ja, ich habe das Wort von Manuel Artuk, gebe ich zu, vom Chaos Computer Club. Er leitet die unabhängige AG Kritis wie kritische Infrastruktur. Aha. Und er arbeitet seit Jahren in der IT-Sicherheit. Und der macht sich genau über diese Fragen auch Gedanken. Also, was passiert, wenn der Strom ausfällt, die Pumpen für die Tanklager nicht mehr funktionieren und dann kein Heizöl mehr transportiert werden kann, zum Beispiel für die Dieselgeneratoren in Krankenhäusern und so weiter. Also diese Kettenreaktionen, die da einsetzen können. Wer macht dann was? Dieses Versorgungsmodell Versorgungsparadoxon. Das meint, dass wir in Deutschland in ziemlich vielen Bereichen uns an die Sicherheit gewöhnt haben. Dass wir also ganz oft gar nicht wissen, was wir machen würden, wenn etwas passiert. Mhm. Und Manuel Artok sagt, es wird etwas passieren.
Die Frage ist nicht ob, sondern wie und wann. Das Wie ist eben nicht ein einzelner digitaler Winter und nur Strom fällt weg und dann ist die Infrastruktur komisch, sondern es gibt ganz viele verschiedene Arten eines digitalen Winters, den wir erleben. Und das hat auch damit zu tun, dass es unterschiedliche kritische Infrastrukturen aus unterschiedlichen Sichtweisen gibt. Aber dass es passiert, ist, glaube ich, außer Frage. Das hinterfragt keiner mehr.
Ich bin noch nicht ganz überzeugt. Also, weil ich bin mir sicher, ja, wenn du dich dann irgendwie wirklich intensiv mit dieser kritischen Infrastruktur befasst, dann gerätst du wahrscheinlich ganz, ganz schnell in so eine Denke rein, dass du denkst, oh Gott, es wird etwas passieren und alles wird zusammenbrechen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es mein Verfügbarkeitsparadoxon, das da aus mir spricht und ich denke so, ach komm, es kann doch jetzt, also so schlimm kann es.
Wir können es ja mal mit einer realistischeren Situation probieren, ja? Mhm. Also ich habe ein Beispiel, das kommt auch von Manuel Artok. Stell dir vor, du bist auf einer Landstraße weit im Norden Brandenburgs.
Ungern.
Und es kommt was noch Schlimmeres. Mhm. Du siehst einen Unfall.
Okay, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich halte an, steige aus, gucke auf mein Telefon und sehe, es ist kein Empfang, weil es ist eine Landstraße in Brandenburg. Und dann denke ich an Andi Scheuer.
Genau, und dass es immer noch kein Netz gibt. Mhm. Also du erreichst niemanden, wenn du jemanden anrufen möchtest, ja, weil die Funkabdeckung nicht ausreicht. Und was machst du dann in diesem Moment? Eigentlich bist du jetzt derjenige, der erste Hilfe leisten müsste. Ja?
Stimmt.
Aber
ja.
Traust du dich das? Es gibt diese verschiedensten Krisenszenarien, für die man gar nicht nach Australien schauen muss, ja, oder in den Iran. Und für Artok und Gardner geht es hier also um genau das, um diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja, und der muss gar nicht technisch geschaffen werden, aber der könnte technisch möglicherweise unterstützt werden. Wir hören nochmal Paul Gardner-Steven.
Wir verstehen endlich, dass die Gesellschaft hat schwache Punkte und das ist eine von diesen. Und so wir basteln und schaffen, dass wir vielleicht das etwas fester machen könnten.
Also quasi, wenn ich das zusammenfassen darf, der digitale Winter, der kann wirklich ganz, ganz plötzlich über uns hereinbrechen und dann auch oft anders als gedacht. Also sozusagen so eine Art digitaler Blitzfrost oder so.
Und muss gar nicht, ne? Aber ja, kann sein.
Und genau wie man dann als Autofahrer, als Autofahrerin hofft, vielleicht Schneeketten dabei zu haben oder irgendwie Enteisungsspray oder was auch immer und eine warme Jacke, dann soll hier eben dieses Telefon, das immer funktioniert, helfen, die Gesellschaft zu stärken, weil wir dann plötzlich nicht voneinander getrennt sind, sondern immer noch miteinander kommunizieren können. Das leuchtet mir ein. Ich finde aber, da klingt vielleicht auch so ein bisschen so eine Art Gadget- und Technikgläubigkeit durch, oder? Dass man denkt, ja, hier ist dieses große Problem und hier ist dieses Gerät und das wird alles wieder fixen.
Was man aber schon sagen muss, ist, dass man das natürlich ganzheitlicher denken muss. Ne? Und Manuel Artok ist so jemand, der sagt, man muss sich sichere Technologien eher so vorstellen wie einen Baukasten. Und dieser eine Ansatz, der von Paul Gardner-Stevens, das ist eben eher so der präventive. Ne? Und den findet er auch gar nicht so schlecht.
Komplexität ist immer der Feind von Sicherheit. Deswegen sollte man kritische Infrastrukturen dezentral und robust designen. Die sollten auch durchaus in Betracht haben, analoge Ausweichmuster, also nicht nur Digitales.
Wenn jetzt zum Beispiel die Computersysteme in einem Wasserwerk ausfallen, dann gehe ich ganz, ganz fest davon aus, dass nicht sofort die Wasserversorgung gekappt wird, sondern dass das immer noch weitergeht und in meiner Badewanne Wasser landet, weil es so eine Art Handbetrieb gibt und da mechanisch dafür gesorgt wird, dass weiter Wasser gepumpt wird, während hoffentlich irgendein lieber IT-Mensch den Computer repariert.
Aber was passiert, wenn das so ein gezielter Angriff ist und nicht nur auf ein Wasserwerk, sondern auf ganz viele Stadtwerke zum Beispiel in Deutschland?
Also Strom, Wasser, alles gleichzeitig.
Das
wäre nicht so gut, oder?
Wäre nicht so gut.
Das wäre
genau.
Nicht gut, okay.
Und das ist auch gerade das Thema in der AG Kritis, sozusagen das nächste Modul im Baukasten. Wer bringt das jetzt in Ordnung? Und da sagt Manuel Artok, das sind viel zu wenige Leute, die in so komplexen Fällen dann eben auch zuständig sind für diese ganzen Wasserwerke oder Stadtwerke in Deutschland. Für diese ganze kritische Infrastruktur, und darunter fallen ja eben auch die Stadtwerke und die Wasserwerke, für die ist eine mobile Einsatzgruppe im BSI zuständig. Die sollen dann ausrücken.
Also BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Das ist der lange Name. Und genau diese Katastrophenhilfe in Sachen IT, die müsse man viel breiter aufstellen, sagt Manuel Artuk. Und in dieser Arbeitsgruppe Kritis, da entsteht gerade so ein Konzept. Und dieses Konzept setzt auf Ehrenamtliche. Und es bringt noch so Organisationen wie zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr oder das Technische Hilfswerk ins Spiel.
Weil einfach eine Freiwillige Feuerwehr, ein THW und ganz viele andere, ich sag mal, Institutionen oder Organisationen eben eine Förderung durch Ehrenamtler machen, die einfach sagen, es geht mir nicht um das Geld oder Ruhm und Ehre oder sonst was, sondern ich möchte helfen.
Also das heißt, der Manuel Artuk, der wünscht sich so eine Art freiwillige Cyberfeuerwehr, also die ehrenamtliche Cyberwehr für den digitalen Wintereinbruch.
Klingt schon wieder ein bisschen überspitzt, aber ja. Aha. Dieses Konzept, das wird dann nächste Woche Freitag veröffentlichen. Mhm. Das gibt also schon das Datum. Das zielt jetzt nicht so sehr auf die Cyberfeuerwehr ab, ja. Also so eine konkrete Gruppe von Menschen, die dann immer gerufen wird, sondern eher so ein kleines bisschen breiter. Musst dir vorstellen, das gibt eben die CCC-Ortsgruppen, das gibt Hackerspaces, so einfach Menschen deutschlandweit, die sich auskennen und die sagen würden, in solchem Krisenfall könnt ihr mich kontaktieren. Mhm. Und das ist so die Idee dieses Konzeptes. Wie kriegt man diese Leute auf den Schirm und wie kann man sie dann am besten kontaktieren, wenn es dann losgeht?
Also ich muss da ganz, ganz schnell an diese ganzen Prepper-Gruppen denken. Ne? Also diese Menschen, die sich mit so Survival-Training auseinandersetzen, die sich Bunker im Wald bauen und irgendwie Keller ausstaffieren mit irgendwas und sich ganz viele Dosenbohnen kaufen und sowas und ja, eben sich auf den Tag vorbereiten, wenn die Krise kommt.
Also was Manuel Artuk tatsächlich auch empfiehlt.
Ja, das überrascht mich nicht.
Also zumindest Wasservorräte, ja. Mhm. Oder sowas wie ein kleiner Vorrat an Kerzen. Das zielt ja auf das Grundlegende ab. Und ich finde, dieser Ansatz, der unterscheidet sich vollkommen von den Menschen, die einer rechten Szene zum Beispiel auch angehören, ja, die sich oder wo sich Reservisten tummeln, die dem Staat misstrauen.
Also das auch, ist auch so ein Teil dieser Prepper-Szene oder
ja,
so. Also
genau.
nicht alle davon, muss man auch differenzieren, aber auch Teil davon.
Ich kann verstehen, dass man da kritisch dem gegenüber ist, beziehungsweise man muss es auch sein, aber das ist auch nicht die Haltung, die Manuel Artuk meint, sondern die Haltung, die ist eher was Zwischenmenschliches, ja. Also es geht nicht um die reinen Technologien, sondern es geht schon so ein bisschen um, was hält Gesellschaft zusammen.
Ja. Aber ist das nicht eigentlich etwas, wo wir uns im Moment auch total auf Social Media verlassen? Also darüber haben wir eigentlich gar nicht geredet, weil ich habe das Gefühl, im Moment funktioniert hier viel vom gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn ich jetzt so an meine Freunde denke, über Social Media Plattformen, Messenger Plattformen und so weiter.
Interessant, und so fort. Dass du gerade Social Media hier anführst, wo wir es gerade so sehr mit ja, der Filterblase, die wir so empfinden, auch wenn daran natürlich viel kritisiert wird, ob es sie überhaupt gibt. Ne?
Aber auch Breitband nachhören, genau. Gerne dazu.
Oder wo wir es auch mit Hate Speech zu tun haben. Mhm. Also gerade als ein Medium, das Gesellschaft nicht unbedingt zusammenhalten muss. Ne? Ich finde, man kann das auch anders sehen. Wenn man sich das nochmal technisch anschaut, dann sind das ja gerade diese undurchsichtigen Technologien, die Paul Gardner meint, ja, die er nicht so gut findet. Er will ja gerade nicht, dass wir von Unternehmen abhängig sind, die uns zum Beispiel jederzeit von ihrer Plattform ausschließen können, ja, oder die jederzeit abgestellt werden könnten oder deren Algorithmen wir nicht verstehen.
Aber ich frage mich, jetzt lande ich fast schon wieder im skeptischeren Lager und denke, ja, okay, das sind gute Ansätze, aber glaubst du, dafür ist noch Zeit überhaupt übrig? Also letztendlich habe ich das Gefühl.
Bis der digitale Winter dann einsetzt, meinst du?
Genau, also diese Zeit, ob wir noch Zeit haben, uns darauf vorzubereiten, auf den digitalen Winter, weil es funktioniert alles mehr oder weniger. Klar, es gibt mal Probleme, Dinge gehen schief und so, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, das läuft alles und es ist ja auch schwer zu glauben, dass es nicht mehr funktionieren könnte, da sind wir wieder beim Verfügbarkeitsparadoxon. Also kannst du dir vorstellen, Jenny, dass wir loskommen davon und uns dann wirklich mit den 8-Bit-Telefonen beschäftigen und uns vielleicht der Ortsgruppe der Freiwilligen Cyberwehr anschließen?
Also zumindest habe ich so eine Meldung gesehen Anfang des Jahres, wo ich so dachte, interessant, die war von Star Tribune und da geht es um tech-affine Farmer in den USA. Bei denen sind gerade Traktoren total im Trend, die aus den 80er Jahren kommen.
Okay, warum?
Also die sind richtig im Trend. Also auf Auktionen wird da richtig viel Geld für bezahlt, so das 2-3-fache ihres Ursprungspreises. Und diese 40 Jahre alten Traktoren, die können diese Menschen noch selbst reparieren.
Ah.
So, und das ist einfach der Punkt. Mhm. Sie sind sozusagen, wenn die mal kaputt gehen, dann sind die nicht abhängig von irgendwelchen Firmen, die ihnen diese Traktoren verkauft haben. Und das kann einfach so ein Farmer selbst machen. Und das finden offenbar gerade in den USA ziemlich viele Farmer. Und das fand ich interessant.
Also vielleicht, um das alles auf einer positiven und weniger apokalyptischen Note enden zu lassen. Wir könnten den digitalen Winter als eine Art Chance begreifen. Mhm. Ja, also als diese Bedrohung, diese abstrakte und vielleicht gelegentlich auch konkrete Bedrohung, die uns dann aber vielleicht zum Umdenken zwingt über unsere Telefone, über unsere Social-Media-Accounts, auf die wir uns verlassen, über Traktoren. Und das könnte dann letztendlich, wenn wir uns damit beschäftigen, die Welt sicherer machen und uns auf lange Sicht vor dem digitalen Winter bewahren.